Herzlich willkommen zur nächsten Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Heute geht es um ein Buch mit dem Titel »Eine Kirche, die nicht dient, hat ausgedient«. Hierzu möchte ich gerne zur Einstimmung das Vorwort des Buches vorlesen. Mut zum Dienen ist kein Sklavenwort, sondern ein Freiheitssymbol, auch für die Kirche. Eine Kirche, die versucht, möglichst großspurig aufzutreten und sich mit dem Zeitgeist konform verhält, braucht in unserer Zeit der vielen Krisen mit dem Ruf nach tragfähigen Leitideen mehr denn je die Demut. Stolz reißt Gräben auf, Demut baut Brücken. Stolz sieht die Fehler nur beim anderen, Demut kann eigene Fehler einsehen und annehmen. Der Autor befragt die Bibel, was sie über Demut und Stolz zu sagen hat. Dabei hat er die Entdeckung gemacht, wie aktuell diese Frage heute ist. Ob die Kirche durch Mut zum Dienen der Menschheit eine hoffnungsvolle Zukunft aufzeigt oder ob sie durch Überheblichkeit und Hochmut selbst zu Fall kommt. So möchte ich eingangs Dr. Karl-Heinz Fleckenstein vorstellen. Dr. Fleckenstein ist in Kronbach bei Aschaffenburg in Deutschland geboren. Dann folgte das Theologiestudium in Würzburg und München, Fachausbildung und Promotion in biblischer Theologie in Jerusalem und Rom. Er lebt seit 1981 in Israel. Mit seiner Frau Luisa führt der mehrfache Autor Pilgergruppen durch das Heilige Land. Von 2001 bis 2005 war er ebenfalls mit Luisa Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Ausgrabungsprojekt Emmaus Nikopolis. Und heute ist das Thema »Eine Kirche, die nicht dient, hat ausgedient«. Und so möchte ich Dr. Karl-Heinz Fleckenstein bei Radio Gloria ganz herzlich begrüßen.
Ja, danke für den Gruß aus der Schweiz. Ich grüße Sie auch zurück und freue mich, dass wir wieder gemeinsam eine Sendung gestalten dürfen.
Sehr schön. Ja, Herr Dr. Fleckenstein, was steckt hinter diesem Titel »Eine Kirche, die nicht dient, hat ausgedient«?
George Bernard Shaw, ein irischer Dramatiker, Politiker und Pazifist, der 1925 den Nobelpreis für Literatur erhielt, drückte es so aus. Auch die Kirchen müssen Demut lernen, wie sie Demut lehren. Eine Kirche, die versucht, möglichst großspurig aufzutreten und sich mit dem Zeitgeist konform verhält, braucht in unserer Zeit der vielen Krisen mit dem Ruf nach tragfähigen Leitideen mehr denn je die Demut. Soweit George Bernard Shaw. Der Hochmütige also hingegen stellt sich die Frage, wie werde ich mein eigener Gott? Weil er selbst sein Leben lenken will. Seine Erfüllungen werden umso umfangreicher, je mehr Finanzen er hat, je mehr Geld er besitzt, desto unabhängiger glaubt er, von anderen Menschen zu sein. Doch dieser Stolz trägt den Beinamen Arroganz und ist der Ursprung vieler Konflikte. Er hält den Menschen davon ab, seine Fehler zu erkennen und zu berichtigen. Alles aufgrund eines aufgeblasenen Egos. Das führt zwangsweise zu Konflikten. Ein solcher Mensch ist stets versucht, zu beweisen, dass er im Recht ist und dass seine Verdienste, Stärken und Errungenschaften die besten wären. Diese Arroganz macht den Menschen emotional kalt und distanziert. Der italienische Dichter, Schriftsteller und Philosoph Dante Alighieri, der mit seiner göttlichen Komödie das größte literarische Werk in italienischer Sprache schuf, mahnte schon im 14. Jahrhundert: Wenn wir unseren Stolz nicht mäßigen, dann wird er uns zur schlimmsten Bestrafung. Das gilt auch heute in besonderer Weise für die Kirche. Vielleicht würde Jesus uns heute zurufen: Nimm dich nicht so wichtig. Lass alles Imponiergehabe, lass das. Setz dich nicht selbst in Szene. Zum Schluss deines Lebens werde ich dich nicht fragen, wie hast du geglänzt, was hast du besessen, wie groß hast du vor anderen dagestanden. Auch nicht, wen hast du beherrscht, wen dir unterworfen? Meine Frage wird lauten, wem hast du gedient? Wen hast du beschenkt? Wen hast du geschätzt und umarmt, um meinetwillen? Augustinus, der große Kirchenlehrer, hat es einmal so formuliert. Die Ströme Gottes fließen nicht auf die Berge des Stolzes, sondern in die Täler der Demut. Und ein weiser Rabbi wurde einst mal von einem seiner Schüler gefragt, Rabbi, früher gab es Menschen, die Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Warum gibt es die heute nicht mehr? Und der Rabbi gab zur Antwort, weil sich niemand mehr so tief bücken will.
Herr Dr. Fleckenstein, als ich den Buchtitel hörte, dachte ich direkt an die Fußwaschung. Wie ordnen Sie diese Thematik ein?
Beim letzten Abendmahl erweist Jesus seinen Jüngern einen äußersten Beweis seiner Liebe. In dieser Stunde ist er sich bewusst, dass er vom Vater gekommen ist und nun zu ihm zurückkehren wird. Dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ihm die Macht und die Autorität über alles gegeben hat. Als die mächtigste Person im ganzen Universum. Und was tut er nun? Er hält jetzt nicht eine Vollmachtsrede, damit ihm die Anwesenden huldigen oder um irgendwelche Befehle zu erteilen. Er bindet sich eine Sklavenschürze um. Dann gießt er Wasser in eine Schüssel und beginnt selbst, seine Jüngern die staubigen Füße zu waschen. Er, der Herr, seine Schürze benutzte dabei als Handtuch zum Abtrocknen. Damit zeigt Jesus den Seinen, wie wahre Nachfolge aussieht. Worauf es wirklich ankommt. Vielleicht denken jetzt einige Jünger, das wäre eigentlich meine Aufgabe gewesen, Jesus, meinem Meister, zu dienen. Aber keiner steht auf und tut es. Das Gespräch unter den Jüngern verstummt. Ein Staunen und Kopfschütteln geht durch die Reihen. Nicht Zepter, sondern Wasserschüssel. Nicht königliche Siegel, sondern Handtuch. Die Jünger sind geschockt. Was tut da unser Herr und Lehrer? Wir sind doch schon einiges von ihm gewohnt, aber dürfen wir zulassen, dass Jesus sich so erniedrigt? Was will er uns damit sagen, wenn er so offensichtlich die gesellschaftlichen Regeln durchbricht? Hier verkörpert Jesus das Ärgernis einer unberechenbaren Liebe. Auch ich tue mich heute schwer damit. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Bischof die Toiletten des Ordinariats, also der obersten Verwaltungsstelle seines Bistums reinigt, um seinen Mitarbeitern ein gutes Beispiel zu geben. Jesus aber macht es ähnlich. Er erniedrigt sich, kniet sich in den Staub vor seinen Jüngern und wäscht ihnen die dreckigen Füße. Jesus ist sich seiner Stellung gegenüber Gott bewusst. Das gibt ihm das Selbstbewusstsein, dienend zu handeln. Titel stellen für ihn nur eine Gelegenheit, da zu dienen. Er tut es nicht etwa, weil es keiner getan hätte. Hier geht es um viel mehr als um saubere Füße. Dann folgt eine völlige Stille. Und das ist der absolute Hammer. Erinnert ihr euch daran, dass ich diesen Sklavendienst gerne für euch getan habe, damit auch ihr zu jeder Zeit bereit seid, einander zu dienen. Das gilt auch für die Kirche von heute. Sie soll den Menschen nicht den Kopf waschen, sondern ihre Füße. Nicht Besserwisser, sondern bessere Diener sein. Das ist kein Vorschlag von Jesus oder nur ein Impuls, den man ausdiskutieren kann, sondern sein Auftrag.
Herr Dr. Fleckenstein, im Zuge neuer Kirchenstrukturen tragen Priester, Seelsorger plötzlich den Hut des Managers. Wie kommt man dann wieder zurück zur dienenden Kirche?
Ein Unternehmungsberater wurde einmal gefragt, was er den Bischöfen und Pfarrern empfiehlt, um Konferenzen und Synoden erfolgreich durchzuführen. Seine Antwort war klar und eindeutig. Man sollte in solchen Sitzungen hineingehen mit der Einstellung, egal wie viel ich weiß und egal wie erfahren ich bin, da wird mindestens einer oder eine da sein, der in dieser Sache mehr weiß als ich. Wir haben alle unsere Stärken, unsere Erfahrungen und Kompetenzen. Das ist gut so. Denn dadurch können wir anderen Bereichen helfen, ihr Leben zu gestalten und ihnen zu dienen. Also ich gehe nicht, sagt dieser Manager, ich gehe nicht mit dem Ziel hinein, mein Ding durchzuziehen. Ich mache mir vielmehr klar, ich will jetzt hier und erst einmal offen und achtsam sein, was die anderen zu sagen haben. Ohne mit der Angst im Nacken, ich käme zu kurz. Ein kritischer Beobachter hat einmal in einer Gegenüberstellung zwei Typen im kirchlichen Dienst so interpretiert. Selbstbezogener Dienst verlangt Belohnungen. Selbstloser Dienst ist damit zufrieden. Im Verborgenen zu bleiben. Selbstbezogener Dienst ist beeindruckt von großen Projekten. Selbstloser Dienst unterscheidet nicht zwischen großen und kleinen Aufgaben. Selbstbezogener Dienst macht sich große Sorgen um erfolgreiche Ergebnisse. Selbstloser Dienst ist frei von Erfolgszwang. Selbstbezogener Dienst will nicht jedem dienen. Selbstloser Dienst kann jedem dienen. Selbstbezogener Dienst ist von Launen und Stimmungen abhängig. Selbstloser Dienst ist immer zur Verfügung, wenn Hilfe gebraucht wird. Selbstbezogener Dienst entsteht durch menschliche Mühe. Selbstloser Dienst hingegen entsteht durch die innige Beziehung zu Gott.
Die Lohnpolitik in den meisten Firmen ist auf die Leistung ausgerichtet. Wie kann dann eine dienende Gesellschaft respektive ein Verhalten in der Kirche Glaubwürdigkeit erlangen?
Jesus trägt seinen Jüngern ganz radikale Regeln auf. Sie dürfen kein Geld mitnehmen, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab. Wer kein Geld dabei hat, ist auf Hilfe angewiesen. Wer keine Schuhe anhat, kann aus dem Gestrüpp der Zeit nicht so schnell entfliehen. Wer keinen Stab hat, kann sich nicht gegen Angriffe verteidigen. Vielleicht würde Jesus zu seinen heutigen Jüngern so sagen: Travel light, mit leichtem Gepäck, nur was persönlich notwendig ist, wie die eigene Zahnbürste, kein Notebook, kein Handy. Das Einzige, was ihr mitnehmen sollt, ist die große Liebe im Herzen, um mich bei den Menschen vorzustellen. Auch kein Geld in der Brieftasche, kein zweites Hemd, an den Füßen nur Sandalen. Bitte entschuldige, Jesus, könnte ich jetzt einwenden. Ich werde wohl Geld mitnehmen müssen. Und ein zweites Hemd, wenigstens eins zum Wechseln. Sandalen ja, aber auch Schuhe, wenn es regnet. Wie schaffe ich diesen Travel Light? Kann ich es noch lernen? Da flüstert mir Jesus ins Ohr: Komm nicht protzig daher. Pflege nicht dein eigenes Image. Profiliere dich nicht selber. Ich muss wachsen in dir. Mein Reich, meine Herrschaft, mein Wort, um die Herzen der Menschen zu erreichen. Reichtum und Macht, Prestige und Prunk, Ehrsucht und Erfolgshunger sind keine Kategorien meines Evangeliums. Das alles kann sogar zu Fesseln für meine Botschaft werden. Geh so zu den Menschen, wie du bist. Sei einfach. Sei du selbst. Gib dich selbst. Sag, was du glaubst. Sprich von deinen Erfahrungen. Da brauchst du keinen Doktortitel, kein Propagandamittel, keinen unnötigen Ballast. Das alles ist es nicht und bringt es nicht. Weniger ist mehr. Weniger an Sachen, an Hilfsmitteln, Institutionen, an Bürokratie. Mehr an Freiheit, an Unabhängigkeit, Beweglichkeit. Weniger an Haben, mehr an Sein. Das ist meine Zielvorgabe, auch für die Kirche von heute.
In der heutigen Gesellschaft geht es vor allem um Macht, Gewinnoptimierung, Einkommen, Prestige, Vermögen, vieles mehr. Da hat doch das Dienen wenig Platz. Wenn man nur daran denkt, wie die Synonyme von Dienen beschrieben werden, ich habe das mal nachgeschlagen, da wird beschrieben: unterstützen, hilfreich sein, nützlich sein, zugutekommen, förderlich sein, Wie kommt man wieder zu dieser dienenden Kirche?
Neuerdings sprechen immer mehr Führungskräfte in unserer Gesellschaft von Demut. Es scheint fast so, als hätte dieses Wort ein Comeback. Egal ob Künstler, Investmentbanker oder Politiker, das Wort Demut wird immer mehr einflussreichen Persönlichkeiten in den Mund gelegt. Was hat es mit diesem Phänomen auf sich? Wissenschaftler bestätigen, dass demütige Menschen körperlich und seelisch gesünder sind. Sie verhalten sich auch großzügiger, sind hilfsbereiter und dankbarer. Das macht sie attraktiv für andere. Außerdem fällt es ihnen leichter, ihre eigenen Impulse bewusst zu lenken. Sie überstehen stressige Erlebnisse mit weniger negativen Folgen. In einer Studie über sozialpolitische intellektuelle Demut wurde festgestellt, dass Menschen mit mehr Demut diejenigen mit anderen politischen Meinungen besser behandeln und weniger feindselig ihnen gegenüberstehen. Auch fällt ihnen die Annahme leichter, die andere Seite könnte über ein Wissen verfügen, das ihnen selber fehlt. Im Gegensatz dazu glauben überhebliche Menschen, wer nicht ihrer Meinung wäre, sei weniger intelligent, sei sogar kriminell oder es fehle ihm an Werten. Im Wall Street Journal wird Demut als die allerwichtigste Charaktereigenschaft für Führungskräfte benannt. William Taylor, ein außerordentlicher Professor an einem Business-Institut, schreibt, dass demutsvolle Leader ganz klar und erwiesenermaßen wesentlich mehr bewegen, als arrogante dies tun. Die allermeisten Menschen in der Welt, die die Welt verändern, sind demütige Leute. Und das gilt umso mehr für die Kirche von heute.
Herr Dr. Fleckenstein, die Verleihung des Ehrentitels Ehrwürdiger Diener, Dienerin Gottes, ist ein Verfahrensschritt im Seligsprechungsprozess und erfolgt allein auf der Grundlage der Überprüfung des Lebenswandels dieser Person. Auch dies wird in der katholischen Kirche von vielen Menschen belächelt. Wie kann diese dienende Haltung wieder attraktiv gemacht werden?
Die erste, wie selig gesprochen wurde, ist Maria, die Mutter Jesu. Elisabeth, ihre Cousine, preist sie selig. Selig, die du geglaubt hast, dass sich erfüllt, was der Herr dir sagen ließ. Auch Jesus spricht sie selig, als seine Frau aus der Menge ihre Stimme erhebt. Selig der Schoß, der dich getragen und die Brust, die dich gestillt hat. Darauf erwidert Jesu, ja, selig sind viel mehr, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Schließlich war Maria die erste dienende Magd des Herrn, die das Wort Gottes Engels hörte und es befolgte. Später erzählt sie ihre eigene Geschichte. An ihr, die kleine, unbedeutende Frau aus Nazareth, hat Gott Großes getan. Ihr berechtigter Stolz ist unüberhörbar. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Maria kennt den Plan Gottes über ihrem Leben, obwohl zu diesem Zeitpunkt ihre Zukunft unsicher ist. Sie weiß nicht, wie Josef, der Verlobte, auf ihre Schwangerschaft reagieren wird. Trotzdem entscheidet sie sich in dieser unsicheren Situation für das Vertrauen in den Allmächtigen. Meine Seele preist die Größe des Herrn, singt sie und verkündet Gottes große Taten. Das ist erhebend, wie eine gute Musik. Nicht wie solche Musik in den Kaufhäusern oder in dem Weihnachtsmarkt, die im Hintergrund dudelt. Mit ihrem großen Loblied stimmt Maria eine atemberaubende Symphonie über das wahre Wesen Gottes an. Sie hat erkannt, noch bevor ihr Sohn zur Welt kommt, wer Gott ist. Dazu hat sie weder Priester noch Politiker noch irgendwelche hochgestellten Persönlichkeiten gebraucht. Diese großartigen Worte, die wie ein Lied der Befreiung klingen, haben zu allen Zeiten den Entrechteten und Entwürdigen, den Unterdrückten und Gedemütigten Trost, Hoffnung und Kraft gegeben. Auch wir als Kirche sollten von heute mit Maria dieses Lied singen, dass alle negativen Lebensumstände beseitigt werden. Auch wir dürfen wie Maria darauf vertrauen, dass Gottes Liebe nicht von gesellschaftlichen Ansehen oder vom monatlichen Gehalt abhängt. Mit den Worten des Magnifikats können wir all unsere persönlichen Sorgen und Nöten vor Gott bringen, in der Gewissheit, dass er auch unsere in den dunkelsten Stunden uns kennt und dass er uns zu alles zum Besten wenden wird. Großes zu tun. Gott traut ganz normalen Menschen etwas zu. Auch dir und auch mir. Wir können einen Teil dazu beitragen, dass schon in dieser Welt eine Spur vom Frieden Gottes gelegt wird. Wir entdecken, mein Leben macht Sinn. Ich bin kein Verlierer. Und das macht uns zu seligen Menschen.
Herr Dr. Fleckenstein, wieso sollte überhaupt die Kirche dienen und in welcher Form könnten Sie sich vorstellen, dass die Kirche dient?
Die Sender der Kirche von heute besteht in erster Linie durch ein schlichtes, unscheinbares Wirken im Alltag an den Armen und Hilfsbedürftigen, durch ein gutes Wort, durch einen aufmunternden Blick, durch eine helfende Hand, durch das Geschenk unserer Zeit. Durch Achtsamkeit und Freundlichkeit sollen wir die Menschen spüren lassen, wie gut und barmherzig Gott mit jedem von uns ist. Gott respektiert unsere Niedrigkeit, unsere Schwachheit. Er will sogar durch sie wirken. Dazu zählen nicht nur unsere Unvollkommenheiten, unsere Charakterschwächen, unser Jähzorn, die Depressionen, die Minderwertigkeitskomplexen, die Krankheiten und inneren Verletzungen. Gott respektiert auch unsere Backen und übergeht sie nicht. Er überfordert uns nicht, sondern er will uns helfen, gerade durch sie zu ihm zu gelangen, wodurch seine Barmherzigkeit an uns offenbar wird. Sicherlich bleibt die Sorge berechtigt, dass der Glaube Schaden nehmen könnte, wenn zum Beispiel Bischöfe dem Druck des Zeitgeistes nachgeben. Schließlich ist die Kirche kein Wellnessclub. Aber wie sollen wir einerseits der Linie der Kirche treu bleiben und andererseits den Erforderungen unserer Zeit gerecht werden? Vielleicht will der Geist Gottes uns heute zeigen, dass nicht so sehr Strukturveränderungen oder liturgische Streitfragen, sondern Evangelisierung mehr im Vordergrund stehen. Damit in uns Christen das Antlitz Christi deutlicher sichtbar wird. In dieser Logik der Liebe wird die Haltung der Demut gepflegt, wo wir füreinander da sind. Wir alle brauchen gegenseitige Ermutigung im Guten. Das bedeutet nicht, dass die Kirche auf die Klarheit ihrer Lehre verzichten darf oder dass wir die Gebote Gottes relativieren sollten. Jesus ist wie kein anderer dem Willen des Vaters gefolgt. Sein Leben war nicht leicht im Sinne von bequem. Der Glaube an ihn öffnet gerade dort Auswege, wo anscheinend keine Hoffnung mehr da ist. Er erschließt neue Lebensfreude, wo nur noch Verzweiflung herrscht. Wenn die Kirche in unseren Tagen sich diesen Maßstab des Glaubens wieder bewusst wird, werden die Menschen in den Christen dem begegnen, der von sich selbst gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben in Fülle haben.
Sehr schön. Jetzt machen Sie uns richtig lustig, dieses Buch zu lesen, Herr Dr. Fleckenstein. Wie ist es aufgebaut? Können Sie einige Worte zum Buch selber verlieren?
Ja, vor jedem einzelnen Kapitel steht ein Bibelzitat, das dann auf unsere Zeit hin aktualisiert wird. Und ich nenne jetzt einfach mal so die einzelnen Kapitel. Der Weg zur Machtpyramide führt nach unten. Oder Eigenlob fängt zu stinken an. Revolution der Herzen verändert die Welt. Für eine Kirche ohne Privilegien. Keiner kommt zu kurz. Je tiefer der Mut zum Dienen, desto höher der Aufstieg. Neigung vor Gott bewirkt Zuneigung zum Menschen. Gott ist kein Gebetsautomat. Und wer vergibt die obersten Ränge? Ein Kind mit der Eintrittskarte ins Himmelreich. Traveleid, aber wie? Kirche, nichts für Weicheier. Das Buch ist im Litt Verlag erschienen, in der Reihe Christsein aktuell. Seit 120 Seiten und kostet 19,90 Euro.
Dann würde ich gerne jetzt einige Takte Musik einspielen, und zwar mit einem Lied, das Sie mit Luisa singen. Und die Produktion der CD wurde offensichtlich von einer Schweizer Pilgergruppe finanziert.
Ja, so ist es.
Selig sind, die für den Frieden arbeiten, denn sie werden den Namen der Kinder Gottes tragen. Friede ist zu uns gekommen, und sein Name ist Jesus. Friede ist zu uns gekommen, und Freudetränen stehen in unseren Augen. Der Friede, den Jesus bringt, verwandelt Schmerzen in Freuden. Der Friede, den Jesus bringt, trägt in sich die Kraft des ewigen Lebens. Der Friede, den Jesus bringt, beginnt mit dem Weg des Kreuzes. Der Friede, den Jesus bringt, vollendet sich aber in der Begegnung mit dem geliebten Herrn. Selig sind, die für den Frieden arbeiten, denn sie werden den Namen der Kinder Gottes tragen.
Wir sind zurück in der Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Es geht um die Literatur. Eine Kirche, die nicht dient, hat ausgedient. Wir möchten Ihnen eine Leseprobe schenken, Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein und ich. Der Weg zur Machtpyramide führt nach unten. Darauf sprach Jesus zum Volk und zu seinen Jüngern und sagte: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen. Aber richtet euch nicht nach ihren Taten, denn sie reden nur, tun es aber nicht. Sie schnüren schwere und unerträgliche Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern. Selber aber wollen sie keinen Finger rühren, um die Lasten zu bewegen. Alles, was sie tun, tun sie, um von den Menschen gesehen zu werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang. Sie lieben den Ehrenplatz bei den Gastmählern und die Ehrensitze in den Synagogen. Und wenn man sie auf den Marktplätzen grüßt und die Leute sie Rabbi nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister. Ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemanden auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte von euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhört, wird erniedrigt. Und wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Matthäus 23, 1 bis 12.
Wie würde wohl die Rede Jesu heute klingen? Mancher Zeitgenosse möchte sie vielleicht am liebsten so hören. Die Bischöfe, die Pfarrer, die Religionslehrer und die Theologen verkünden das Wort Gottes und beanspruchen seine Autorität. Handelt danach, aber nach ihrem Verhalten richtet euch nicht. Denn was sie aus Gottes Wort machen, sind schwere Lasten für euch. Sie selbst kümmern sich jedoch nicht darum. Was sie tun, tun sie ja doch nur aus Scheinheiligkeit. Sie spielen sich in der Kirche, in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit auf, wo sie sich nur zu gerne beweihräuchern lassen. Vielleicht käme der Einwand, dass man so pauschal doch nicht sagen könne. Andere würden sagen, stimmt haargenau, da werden aus Gottes Wort schwere Lasten gemacht, da werden Fassaden aufrechterhalten, hinter denen es schon lange stinkt, da herrscht eine doppelte Moral, alles wird fein säuberlich und ein dunkeldichten Mäntelchen scheinbar unter scheinbarer Heiligkeit verborgen und unter den Tisch gekehrt. Möglicherweise würde Jesus in seiner aktualisierten Kritik heute so fortfahren. Schaut nicht auf den Eiertanz, der da im Blick auf die Ehe für alle dargeboten wird. Schaut nicht auf die Skandale und Enthüllungen, die da in den Medien täglich aufs Neue ins Haus flattern. Schaut nicht auf das traurige Bild, das die Kirche in der Öffentlichkeit abgibt. Lasst euch die Freude an meinem Evangelium nicht nehmen. An dieser frohmachenden Botschaft, wo ihr an geistlichen Oasen lebendigen Glauben erfahren könnt und wie es gut tut, wenn eine des anderen die Last trägt. Wo man aus der gemeinsamen Verantwortung im Glauben heraus sinnvoll das Leben gestaltet, darauf schaut und dann lebt so, dass ihr bestehen könnt. Nicht vor irgendwelchen Amtsträgern, die sich gerne Väter nennen, sondern vor meinem und eurem himmlischen Vater. Selbstkritisch hat Papst Franziskus dazu angemerkt, häufig verhalten wir uns wie Kontrolleure der Gnade und nicht wie ihre Förderer. Doch die Kirche ist keine Zollstation, sie ist das Vaterhaus, wo Platz für jeden mit seinem mühevollen Leben gegeben ist. Gerade weil die Bibel so wichtig ist und man die Schriftgelehrten braucht, ist es für Jesus derart schlimm, wenn Theologen hochmütig, selbstsicher und unwahrhaftig sind, wenn die Schriftkundigen die klaren Worte der Bibel zergliedern zu einem Stoff für kleine oder große Gelehrtenstreitigkeiten, wenn sie die biblische Botschaft auseinanderdividieren, wenn sie sich mit ihren Spezialfragen derart breit machen und damit Gott aus dem Leben verdrängen. Das kann verödende Folgen haben. Der Respekt und die Zuversicht vor dem Wort Gottes gehen verloren. Am Ende fragt dann niemand mehr, was ist denn Gottes Wille? Dann werden die Menschen zu Sklaven ihrer eigenen vielen Gesetze. Die Rechtsprechung wird kompliziert, dass nicht einmal die Fachleute mehr wissen, was am Ende dabei herauskommt. Wir alle hören gerne Komplimente. Jeder will gelobt werden. Wir sind enttäuscht und gekränkt, wenn man uns nicht beachtet. Aber wenn wir uns nach Lob und Anerkennung streben, füttern wir letztlich dadurch Stolz und Egoismus. Wir sind verwundbar und machen uns dadurch unglücklich, weil wir immer wieder Enttäuschungen vorprogrammieren. Jesus ist hier wie immer erstaunlich direkt. Er scheut sich nicht davor, die fromme Heuchelei öffentlich anzuprangern. Heute würde man so etwas als taktlos bezeichnen. Aber wer ist wirklich so zu vermessen und bildet sich ein, er hätte mehr Takt als Jesus, der Sohn Gottes? Angesichts diesem Zerfall von Bescheidenheit und Demut empfiehlt Jesus, der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Wir stehen alle in Gefahr, auf der Leiter der Machtpyramide mit ihren verschiedenen Eitelkeiten hinaufzuklettern. Jesus steigt jedoch die Karriereleiter hinab und erniedrigt sich selbst. Er wird zu den Verbrechern gezählt. Seitdem soll die Macht- und Autoritätspyramide der Kirche auf der Spitze stehen. Der Weg dorthin führt abwärts. Jesus stellt sich auf die Seite der Erniedrigten. Freiwillig nimmt er den Schmach, die Schmach des Todesleidens und des Verbrechertodes auf sich. Er lässt sich verhöhnen und verlachen. Er wird zum Spottkönig degradiert, vor dem Hohenpriester öffentlich geohrfeigt. Noch angesichts des Todes wird er von seinen Feinden und Mördern verspottet. Als er schließlich aufs Kreuz gelegt und festgenagelt wird, ist der absolute Nullpunkt erreicht. Die ausgerenkten Hände und Füße am Kreuz sind absolut machtlos, obwohl sie über alle Mächte des Himmels und der Erde gebieten. Mit seinen Worten, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht, liegt Jesus nicht im Trend der Zeit, weder damals noch heute. Er kämmt die gesellschaftliche Wirklichkeit sozusagen gegen den Strich. Wer erniedrigt sich schon gerne freiwillig? Sind diejenigen, die das tun, nicht Dummköpfe, religiöse Schwärmer, Menschen ohne Selbstwertgefühl, Schwache, die ohnehin keine Chance haben, Menschen, die sich nicht zutrauen und die Verantwortung scheuen, Menschen, die nicht zu sich selbst stehen und sich minderwertig vorkommen? Ist es nicht natürlich, nach oben zu streben, die Nase vorn zu haben und etwas zu gelten? Ist es nicht ganz normal, vernünftig und gesund etwas leisten zu wollen und Anerkennung finden zu wollen? Wer stellt sich schon freiwillig hinten an? Wer ordnet sich gerne unter? Bescheidenheit, sagt ein Sprichwort, ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Angesehen ist der Unabhängige und der Leistungsstarke. Gut steht da, wer sich selbst zu helfen weiß, es zu etwas gebracht hat und sich viel, vielleicht doch noch mehr leisten kann. Dieses Streben und Verlangen steckt in jedem von uns. Doch wie nahe liegt auch die Versuchung, sich über andere zu erheben, stolz und überheblich zu werden oder von oben herab auf andere zu schauen. Bei Jesus ist das anders. Bei ihm stimmen Lehre und Leben hundertprozentig überein. Er lehrt nicht nur das Gesetz, sondern zeigt vor allem, wie ein Sünder frei werden kann von der Verurteilung des Gesetzes, nämlich durch den Glauben an ihn. Deshalb hat er zusammen mit dem himmlischen Vater und dem Heiligen Geist das Sagen, auch heute. Er weiß sich zu den Armen und Schwachen, den Kleinen und Mühseligen gerufen. Er ist gekommen, um den Menschen die Last ihres Lebens zu erleichtern, die Gebeugten aufzurichten und die Unterdrückten zu befreien. Er will, dass es den Menschen gut geht. Deshalb ist der Glaube an ihn ein dienender, ein helfender und befreiender Glaube.
Herzlichen Dank für diese schöne Leseprobe, Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, und vor allem auch für das Gespräch und die Vorstellung des Buches. Herr Dr. Fleckenstein, möchten Sie vielleicht noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, gerne. In dem Wort Demut, das wir jetzt so oft wiederholt haben, steckt das Wort Mut. Mut zur eigenen Wahrheit. Mutig zu sich selbst zu bekennen. Wo dieser Mut fehlt, da müssen Lüge, Prahlerei und Stolz in die Bresche springen. Demütig bin ich, wenn ich weiß, dass mein Leben mit all seinen Möglichkeiten ein reines Geschenk ist. Demütig bin ich, wenn ich noch bitten und danken kann. Demütig bin ich, wenn ich anerkenne, wie liebebedürftig, wie gabebedürftig, wie gnadebedürftig ich bin. Das macht gütig und großzügig, liebevoll und barmherzig, auch anderen gegenüber. Mit Maria als die Mutter der Kirche dürfen wir als Christen Gott bitten, dass er uns ein sehendes Herz schenkt, damit wir die Not unserer Mitmenschen wahrnehmen. Dass er uns ein hörendes Herz schenkt, damit wir hören, wenn er zu uns spricht. dass er uns ein liebevolles Herz schenkt, damit wir niemanden aus unserer Gemeinschaft ausschließen. Dass er uns ein mitfühlendes Herz schenkt, damit Kinder und Eltern, aber auch Nachbarn und Freunde einander verstehen lernen. Dass er uns ein mutiges Herz schenkt, damit wir beherzt handeln können, wenn wir gebraucht werden. Dass er uns ein weites Herz schenkt, damit wir unsere Enge überwinden und Schritte des Friedens aufeinander tun können. Amen.
Amen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Fleckenstein, für das schöne, stärkende Abschlusswort. Und Radio Gloria wünscht Ihnen einfach reichen Gottessegen und mögen Sie immer wieder inspiriert werden vom Heiligen Geist, damit Sie weiterhin solch schöne Literatur für uns alle schreiben dürfen. Und wir freuen uns natürlich schon heute auf das nächste Gespräch mit Ihnen, Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Shalom, Salam.
Shalom, Salam und ich grüße Sie noch einmal in die Schweiz. In diesem Sinne, Gottes reichsten Segen.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Shalom, Salam. Das war die Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Er hat sein Buch präsentiert, Eine Kirche, die nicht dient, hat ausgedient. Die Sendung können Sie nachhören unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes Segen und mögen Sie auch Mut haben, in der Kirche können zu dienen und demütig zu sein. Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.